SRF 2 Kultur.
Dem Namen Verdun. Verdun im Nordosten Frankreichs war 1916 Schauplatz einer der mörderischsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Der Name dieser Stadt wurde für Generationen zum Sinnbild der Schrecken des modernen Kriegs. Wir machen den Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren ausgebrochen ist, das ganze Jahr über zum Thema. In Kontext nehmen wir Sie jetzt mit nach Verdun, an den Ort jener unvergessenen Tragödie. Was erinnert dort heute noch daran und wie geht die Stadt mit der Erinnerung an den Schrecken um? Die Hölle von Verdun, eine Spurensuche. Sie hören eine Sendung von Felix Münger. Verdun. Gut 20.000 Menschen wohnen hier in dieser Kleinstadt in der Region Lothringen, knapp 100 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze. Verdun liegt an einem Fluss, der Meuse, der Maas, wie sie auf Deutsch heißt. Sie durchzieht die Stadt in einem geschwungenen Bogen. Brücken, Schleusen und Kanäle verleihen der Stadt eine Prise südländischen Charme. Unweit vom Ufer des Hauptflusses verläuft die Rue Mazel, die Haupteinkaufsstraße von Verdun. Sie ist der Ausgangspunkt unserer Spurensuche. Die Rue Mazel ist von dreigeschossigen Steinhäusern gesäumt, oben Wohnungen und Büros, im Parterre Läden, Restaurants und Cafés. Die Rue Mazel, viel Gemütlichkeit, die Verschlafenheit der Provinz. Nichts erinnert an den Schrecken, den die Stadt vor knapp 100 Jahren durchlebt hat. 1916, vom Februar bis Dezember, war sie der Schauplatz der berühmt-berüchtigten Schlacht von Verdun. Rund 400.000 Tote und noch mehr körperlich und seelisch Verwundete auf französischer und deutscher Seite. Das Schlachtfeld liegt ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Die Zerstörungen waren aber auch hier im Zentrum enorm. Die Bevölkerung war vor der Schlacht evakuiert worden, die Stadt wurde zum Truppenlager der französischen Armee und damit zum Ziel der deutschen Artillerie. Der Himmel ist bedeckt an diesem Nachmittag Anfang März. Es weht ein kühler Wind. Was denken die Menschen hier in der Rue Mazel heute über die damalige Hölle von Verdun? Wir fragen einen Passanten, einen Mann um die 70. Die Schlacht habe für ihn bis heute eine große Bedeutung, sagt er.
Je suis né à Verdun et donc on parlait encore beaucoup de la Première Guerre mondiale. Moi, c'est mon grand-père qui l'a fait, qui a été blessé lors de la Première Guerre.
Sein Großvater sei in Verdun verletzt worden. Man spreche in seiner Familie auch heute noch über das furchtbare Geschehen. Eine ältere Frau geht vorüber. Sie ist 1928 geboren, also 10 Jahre nach Kriegsende. Ihr Vater, sagt sie, habe im Krieg gekämpft und er habe danach viel von seinen Erlebnissen erzählt. Verdun atme für sie noch immer die Luft der schrecklichen Erinnerung.
C'est beaucoup de souvenirs parce que mon papa a fait la guerre de 14 et avec tous ces champs de bataille et tout, c'est quand même une ville qui a énormément de souvenirs.
Der französische Staat habe jedoch Menschen wie ihren Vater vergessen. Politiker würden zwar gerne Reden halten und an die Opfer im Krieg erinnern. Das sei alles Geschwätz. Von Dankbarkeit jener Generation gegenüber, die das Land verteidigt habe, sei nichts mehr zu spüren.
Il y a pas tellement de reconnaissance de l'État, quoi, si vous voulez. On fait beaucoup de blablabla, mais vous savez, hein? Non.
Ein etwa 50-jähriger Handwerker bleibt stehen. Die Schlacht von Verdun, erklärt er, gehe nichts mehr an. Zu lange her.
Ça, c'est du passé. Faut laisser, c'est du passé, ça. Non, ça va faire 100 ans quand même.
Man solle die Schlacht und das Leid auf sich beruhen lassen. Eine junge Frau um die 30 führt ihren kleinen Hund spazieren. Die Schlacht von Verdun? Nein, sagt sie. Davon wolle sie am liebsten nichts mehr hören.
Verdun ist connu essentiellement pour ça. On n'est pas que ça.
Ihre Stadt werde noch immer einzig mit der Schlacht in Verbindung gebracht. Dabei habe das heutige Verdun viel mehr zu bieten: Parkanlagen, Geschäfte, Festival.
Il y a des festivals, il y a des parcs municipaux, il y a des commerces, il y a plein de choses.
Ein paar Schritte weiter die Rue Mazel hinunter. Auf der rechten Seite öffnet sich die Häuserreihe und gibt den Blick frei auf ein riesiges Denkmal. Um die 100 Steinstufen führen auf eine kleine Anhöhe. Auf ihr erhebt sich eine gigantische Pyramide. Auf deren abgeflachter Spitze thront eine übergroße, steinerne Kriegerfigur. Sie blickt gestreng über die Stadt, Richtung Nordosten, in Richtung des Schlachtfelds. Der Krieger stützt sich auf ein Schwert, das er vor sich in die Erde gerammt hat, als Zeichen des Friedens. Es ist das Siegesdenkmal der Stadt. Hier, am Fuße des Denkmals, treffen wir Ingrid Ferrand. Seit über 30 Jahren arbeitet sie als Fremdenführerin, als eine der zahlreichen Touristenführerinnen und Führer, die für die jährlich hunderttausenden Besucher militärhistorische Exkursionen auf dem Schlachtfeld durchführen.
Die Leute, die zu uns zu Besuch kommen, zum Besichtigen kommen, das ist natürlich eine ganz emotionelle Sache.
Da kommen viele Leute, die sich daran erinnern, dass sie einmal einen Großvater hatten, der ja hier gekämpft hat. Es gibt fast keine französische Familie, wo nicht irgendjemand aus der Familie mal in Verdun war, da gekämpft hat oder aber verwundet oder gar getötet wurde.
Wir sitzen ins Auto und machen uns auf Richtung Nordosten, Richtung Schlachtfeld. Die pittoreske Innenstadt bleibt hinter uns. Es geht vorbei an schmucklosen Zweckbauten, abweisenden Industriefassaden, eine Tankstelle, noch eine und dann sind wir in der freien Natur. Nach etwa 4 Kilometern führt die Straße einen Hügel hinauf. Hier beginnt das mehrere Kilometer breite Schlachtfeld. Zuerst Grasland, dann Wald. Dieser ist erst nach dem Krieg gewachsen. Vorher waren hier Äcker und Weiden. Es beginnt zu regnen. Wir halten an und steigen aus. Wir blicken in eine Waldlichtung. Die Aussicht verstört. Der mit Gras bewachsene Boden ist völlig zerklüftet. Erdhügel wechseln sich ab mit tiefen Mulden. Es sind die Granattrichter von damals, 2-3 Meter tief, jetzt teilweise gefüllt mit Regenwasser. Eine bizarre Mondlandschaft, soweit das Auge reicht.
Hier sind wir im Schlachtfeld. Überall, hier wo jetzt Wald steht, das sieht so aus. Jetzt sehen Sie diese tiefen Granattrichter. Dann stellen Sie sich mal die Soldaten vor. Die Deutschen wie die französischen Soldaten in ihren schweren Uniformen. Das waren so ein Wollstoff, so ein richtig dicker, schwerer Wollstoff, ganz und gar nicht bequem. Und dann wird das Wasser zu Schlamm, zu Matsch. Und die sind da drin. Die hatten Sommer wie Winter dieselben Uniformen an, mussten da durch. Und dann müssen Sie sich vorstellen, überall lagen Tote, Teile von Toten. Dann waren da die Ratten, dann waren da die Maden, die Fliegen. Und dann natürlich auch das Stöhnen und Schreien von Verwundeten. So müssen Sie sich das Schlachtfeld hier vor Verdun vorstellen, 1916.
Die Narben des Krieges, stumme Zeugen der Hölle von Verdun von 1916, dieser bis zu jenem Zeitpunkt einzigartigen Materialschlacht. Der deutsche Vormarsch war schon im September 1914, nur wenige Wochen nach Kriegsausbruch, zum Stillstand gekommen. Seither lieferten sich Deutschland und das von Großbritannien unterstützte Frankreich einen erbitterten Stellungskrieg. Von der Nordsee bis zur Schweizer Grenze erstreckte sich über hunderte von Kilometern eine Frontlinie, die sich kaum mehr veränderte. Die Schlacht von Verdun sollte endlich eine Entscheidung für Deutschland bringen.
Es war notwendig für die Deutschen, den Krieg zu beenden. Die Felder wurden nicht mehr bestellt, die Bauern im Krieg, die Pferde, die Tiere im Krieg. Und dann denken Sie an die Seeblockade. Wichtige Rohstoffe kamen nicht mehr rein nach Deutschland. Und in Deutschland wurden die Leute unzufrieden. Dann kamen auch so viele Todmeldungen in die Familien, verwundete Meldungen. Und in Deutschland waren die Leute unzufrieden. Man musste etwas machen, um den Krieg zu beenden.
Und der deutsche Generalstabschef Erich von Falkenhayn wählte als Angriffspunkt Verdun. Ausgerechnet diese Stadt, die wie kaum eine andere durch eine Vielzahl von Verteidigungsfestungen im Umland gesichert war. Verdun war aber von deutscher Seite gut erschlossen.
Metz war ja deutsch. Und Metz ist etwas über 70 Kilometer von hier. Und die Deutschen hatten ein sehr gutes Eisenbahnnetz gemacht, dass sie alles hierher bringen könnten, von hier rauf, um eine große Schlacht vorzubereiten. Und außerdem, Falkenhayn hat sich auch gedacht, dass die Franzosen eben Verdun mit allem Möglichen verteidigen. Und er könnte dann eventuell die französische Regierung erpressen, dass sie aufgeben sollten. Der Grundgedanke war eben, dass der Krieg beendet wird.
Die Schlacht beginnt am 21. Februar 1916 um 7.15 Uhr in der Früh. Die deutsche Artillerie eröffnet auf einer Frontbreite von 40 Kilometern ein Flächenfeuer, das in der Geschichte seinesgleichen sucht. Zu Zehntausenden gehen Granaten auf die französischen Stellungen nieder und diese über Stunden ohne Unterbruch. Dadurch sollen die Verteidigungslinien der Franzosen mit Stumpf und Stiel vernichtet werden. Danach, so der Plan, wird die deutsche Infanterie durchbrechen können. Kurz vor Einbruch der Abenddämmerung ist es soweit. Kompanien mit deutschen Soldaten stürmen vor, aber sie laufen auf. Die Verteidigungslinien der Franzosen, die Stellungen mit den mörderischen Maschinengewehren, haben dem Flächenfeuer standgehalten. Es gibt kein Durchkommen, auch jetzt nicht. Und was nun folgt, in den kommenden Wochen und Monaten, ist ein blutiger Abnützungskrieg. Kleine Geländegewinne, sie gehen wieder verloren, ein Hin und Her. Am Frontverlauf ändert sich nichts. Erich von Falkenhayn verkündet eine neue Strategie. Man wolle den Gegner in Verdun nun ausbluten. Die zynische Geringschätzung des Lebens der Soldaten, der feindlichen und der eigenen. Die Schlacht dauert 300 Tage lang, bis zum 20. Dezember. Erst dann verschieben sich die Hauptanstrengungen der Kriegsparteien auf andere Frontabschnitte. In der Zwischenzeit aber prasseln rund 60 Millionen Geschosse auf dem Schlachtfeld nieder, pflügen die Erde immer und immer wieder um und reißen Menschen zu Hunderttausenden in den Tod. Die Hölle von Verdun. Wenn man bei dieser Waldlichtung auf dem Schlachtfeld genau lauscht, ist der Lärm der Maschinengewehre, das Trommelfeuer, das Einschlagen der Granaten noch heute zu hören. Und man vernimmt noch immer die verzweifelten Worte der Soldaten, die diese hüben wie drüben in Briefen an ihre Liebsten zu Hause schrieben.
Liebe Eltern, ich liege auf dem Schlachtfeld mit Bauchschuss. Ich glaube, ich muss sterben. Dank euch, ihr lieben Eltern. Hans. Heute wieder rasendes Granatfeuer. Es gibt keine Farbe außer Braun, Grau und Schwarz. Es gibt keine Form außer Granatlöchern. Die Leute werden in Löcher verteilt, immer zwei oder drei. Gasgranaten, große Wolken. Sie zwingen uns zur Benutzung der Gasmasken. Danach wieder gewöhnliche Granaten. Neben uns wird alles aufgewühlt. Und da kommt Verborgenes zutage, was nach menschlichem Recht Ruhe haben sollte. Der Gestank wird arg. Es ist fürchterlich. Innigst geliebte Eltern, wenn ihr diese Nachricht von mir erhaltet, dann ist wohl herbes Leid über euch gekommen, denn dann bin ich nicht mehr in dieser Welt. Ich gehe gefasst in den Kampf und zittere nicht, dem Tod ins Angesicht zu blicken. Wenn ich euch früher kränkte und wehe tat, so verzeiht es mir. Auf Wiedersehen, euer Heinz.
Die Fahrt geht weiter. Bergwärts durch den Wald über das ehemalige Schlachtfeld. In einer Kurve wird der Blick frei auf eine Festungsanlage zu oberst auf einem Höhenzug. Es ist das Fort Douaumont, ein riesiger Betonbunker, mehrere hundert Meter lang, die größte und wichtigste der knapp 40 Festungsanlagen dieses Frontabschnitts. Douaumont bot Platz für 1000 Soldaten. Sie fanden hier zwischen den Gefechten Schutz, aber das Leben innerhalb der meterdicken Mauern sei nur wenig besser gewesen als dasjenige draußen auf dem Schlachtfeld, sagt Ingrid Ferrand.
Es war beängstigend. Die Einschläge waren allgegenwärtig. Und wenn man in der Festung war, hörte man ja die Geschosse nicht ankommen, wie wenn man draußen war. Und dann gab es wieder mal einen Einschlag oder einen Durchschlag und dergleichen Sachen. Und dazu, was ganz, ganz schlimm war, war der Wassermangel. Es war so gedacht in allen Festungen, dass man das Regenwasser auffangen kann und dann die Zisternen auffüllen. Aber es war ja alles durch den Beschuss zerstört und dann gab es kein Wasser mehr. Der Durst war allgegenwärtig. Und dann die schlechte Luft hier drin. Man durfte ja keine Öffnung aufmachen, weil ja hätte Gas reinkommen können. Und so war halt auch eine stickige Luft im Innern. Im untersten Geschoss, da war das Lazarett. Und hier mussten auch oft Operationen durchgeführt werden, wenn die Verwundeten nicht weggeschafft werden konnten. Und dafür war man nicht eingerichtet. Dann gab es Amputationen hin und wieder, also ohne Narkose, ohne alles. Und das hat man in der ganzen Festung gehört. Und das war natürlich noch bedrückender für Leute, denn keiner wusste ja, ob er nicht der Nächste ist.
Wir machen unterhalb der Festung Douaumont Halt. Hier zieht sich ein Graben durch den Wald. Ein Schützengraben?
Das ist ein Laufgraben. Schützengräben haben wir hier gar keinen. Bei so einem Geschossregen wären die auch bald kaputt gegangen.
Das sind ungefähr 1 bis 1,5 Meter tiefe Gräben, die sich hier durch den Waldboden ziehen. Wozu waren denn die jetzt im Unterschied zu den Schützengräben?
Ja, die Schützengräben, die waren normalerweise parallel zur Front. Und von da an gingen die Attacken gegen Feind oder man wehrte feindliche Attacken ab. Die Laufgräben dagegen verbinden die Schützengräben untereinander und da werden die Verwundeten weggetragen und da kam die Ablösung rauf durch die Laufgräben und natürlich auch wird Essen und Trinken, so gut es geht, zu den Frontsoldaten raufgebracht. Aber wie gesagt, die sind nicht sehr tief, die Laufgräben, also alle mussten gebückt laufen.
Diese Laufgräben sind eigentlich dazu da, um sich an dieser Front verschieben zu können mit einem Minimum an Sicherheit.
Ein Minimum an Sicherheit, ja. Die sind immer im Zickzack, denn wenn da ein Einschlag ist von einer Granate und Handgranaten, wissen Sie, dann verpufft die so im Zickzack drin. Wenn der Graben geradeaus wäre, würden da viel mehr Leute umkommen.
Ingrid Ferrand und ich gehen ein Stück weit durch diesen Laufgraben und dann nachher ein Stück durch den Wald. Und dann plötzlich öffnet er sich, wir kommen an eine Lichtung, an einem sanften Abhang, zeigt sich mir ein Bild, das mir fast die Sprache verschlägt. Da stehen Hunderte, ja Tausende von weißen Kreuzen in Reih und Glied. Es ist ein gigantischer Friedhof, der sich mir hier zeigt. Weiße Kreuze, eines neben dem anderen. Gehen wir etwas näher ran. Da sehen wir beispielsweise Bera Gabriel Felix, Mort pour la France am 6. August 1916, dann ein Fermont-Jean vom 230. Infanterieregiment, gestorben am 24. Oktober 1916, dann ein Antoine Gar vom 216. Infanterieregiment, gestorben am 26. Oktober 1916.
Auf dem Friedhof sind 15.000 französische Soldaten begraben, identifizierte französische Soldaten begraben. Das ist der größte der französischen Friedhöfe um Verdun. Insgesamt haben wir 38 französische Friedhöfe, 29 deutsche und 2 amerikanische.
Und was ist denn mit all denjenigen, die man nicht mehr identifiziert hat, die von einer Granate zerrissen wurden, die dermaßen entstellt wurden, dass man nicht mehr wusste, wer das eigentlich gewesen ist?
Wenn Sie sich umdrehen jetzt und nach vorne gucken, sehen Sie da das Riesengebäude mit einem Turm. Und diese Gebeine werden in das Gebeinhaus gebracht.
Dieses Gebäude sieht für mich auf den ersten Blick aus wie eine Kirche, ist es aber offenbar nicht. Hier werden Gebeine aufbewahrt. Jetzt, wenn man sich dieses Gebäude anschaut, es hat einen Turm und dann wie ein Querschiff. Und es sieht aus wie ein monumentales Schwert, das man hier in die Erde gerammt hätte und es würde nur noch der Knauf vorausschauen. Ist das Zufall?
Absolut kein Zufall, sondern das ist so gewollt. Das ist wieder das Symbol des Schwertes, wo die Spitze nach unten zeigt, was Friede bedeutet. Und hier ist das ganze Schwert in die Erde reingesteckt, bedeutet also ewiger Friede. Steht auch vorne drauf, sehen Sie, da steht Pax.
Und weiß man, von wie vielen Menschen lagern hier die Gebeine?
Man schätzt etwa 130.000.
Warum hat man sie denn nicht begraben, diese Gebeine? Warum bewahrt man sie hier auf?
Ja, es soll eine Mahnung an die Menschen sein, wenn sie die Gebeine sehen, dass was eben Krieg ist.
Unsere Spurensuche führt vom Schlachtfeld zurück ins Tal, nach Verdun. Was bedeutet das schwere Erbe dieser Schlacht für die beschauliche Kleinstadt heute? Termin in der Mairie, im Rathaus. Dort treffen wir Arsène Lux. Der 78-Jährige ist zum Zeitpunkt unseres Besuchs im März noch der amtierende Bürgermeister der Stadt. Er wird wenig später bei den Neuwahlen einem Gegenkandidaten unterlegen. Arsène Lux sagt, die Pflege der Erinnerung an die Tragödie vor knapp 100 Jahren sei eine zentrale Aufgabe der Stadt.
Nous sommes bien évidemment héritiers de cette histoire. Et ce qui veut dire que la gestion de Verdun doit tenir compte en permanence de cette histoire.
Die Stadt habe von der Geschichte die Aufgabe zugewiesen bekommen, ein Mahnmal gegen den Krieg zu sein, auf das sich ein Schrecken wie dasjenige 1916 niemals wiederhole.
Nous nous donnons comme mission, la ville de Verdun, plus jamais ça.
Als Bürgermeister müsse man sich des historischen Erbes der Stadt stets bewusst sein, aus Respekt gegenüber den Opfern.
On ne peut pas faire n'importe quoi à Verdun. Le drame qu'ont vécu tous ceux qui se sont battus à Verdun, qui sont morts à Verdun, qui ont été blessés à Verdun. Toute notre approche doit prendre en compte ce passé historique.
Nur, was heißt dies, an die Geschichte zu denken? Dass die bestehenden Monumente, Gedenkstätten und Museen erhalten und ausgebaut würden, sagt Arsène Lux. Und auch, dass das Schlachtfeld unverändert belassen werde. Nur so könnten auch künftige Generationen einen authentischen Eindruck vom Grauen des Krieges erhalten. Das Schlachtfeld sei heilige Erde, die es zu hüten gelte, wie den eigenen Augapfel.
Cette terre est une terre sacrée. On peut parfaitement imaginer ce qui s'est passé. Ça, il faut le préserver comme la prunelle de nos yeux.
Nie wieder ein solcher Krieg. Diese Botschaft sei universell und Verdun, sagt Arsène Lux, stehe in der Verantwortung, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. Wenn sich 2016 die Schlacht zum 100. Mal jährt, wolle man nicht nur Vertreter Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs zu den Feierlichkeiten einladen, sondern auch die Staatschefs der anderen rund 80 Länder, die damals ebenfalls am Weltkrieg beteiligt waren und die man gerne vergesse.
Nous avons suggéré au président de la République d'inviter les 80 chefs d'État de ces pays.
Neben dieser ethischen Verantwortung, das historische Erbe zu bewahren und zu pflegen, bedeutet die Schlacht von 1916 für das heutige Verdun auch eine willkommene Einnahmequelle. Jedes Jahr besuchen rund 400.000 historisch interessierte Touristinnen und Touristen das kleine Städtchen. Sie geben Geld aus in den örtlichen Läden, Hotels und Restaurants. Die Schlacht von 1916 als Tourismusfaktor. Arsène Lux, der Bürgermeister von Verdun, widerspricht nicht. Natürlich verdiene man an den Gästen, räumt er ein, um hinzuzufügen. Man biete aber keine billige Unterhaltung, sondern die Möglichkeit, sich ernsthaft mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
Il ne s'agit pas de faire un parc d'attractions. Ça n'a rien à voir. Lorsqu'on vient ici, on vient pas pour faire la fête. On vient pour prendre conscience de l'histoire. Et bien évidemment, ceux que nous recevons, nous les recevons et ils font vivre aussi ce pays.
Verdun als Mahnmal gegen den Krieg. Wie kommt diese Botschaft bei der jungen Generation an? In der Nähe der Mairie befindet sich das städtische Gymnasium, das Lycée Jean-Auguste Margrit, mit mehreren hundert Schülerinnen und Schülern. Die nächste Station der Spurensuche. Es ist gerade Pause an diesem späten Vormittag. Mit Rucksäcken und Schulmappen unter dem Arm strömen Scharen von Jugendlichen auf die Gänge. Ein paar Minuten später kehrt wieder Ruhe ein. Der Unterricht geht weiter. In der Bibliothek des Lycées ist eine Klasse mit 16-Jährigen mit Gruppenarbeiten beschäftigt. Das Thema: die Schlacht von Verdun und der Erste Weltkrieg. Die Jugendlichen erstellen Broschüren zum Thema, in denen sie etwa die damalige Mächtekonstellation darstellen, die zum Krieg führte. Es gibt Schlachtpläne, Fotografien von der Front, Soldatenbriefe und. An einem der Pulte sitzt Hippolyte. Der Krieg und die Schlacht interessiere sie sehr, sagt die Schülerin. Sie empfinde für die Soldaten viel Respekt und auch Mitgefühl.
C'est beaucoup de compassion, du respect pour les poilus.
Für sie sei es wichtig, im Geschichtsunterricht vom Krieg und seinen Ursachen zu erfahren.
On peut agir, on peut ne pas recommencer les erreurs et pour ne pas recommencer ce qui s'est passé.
Nur wenn man Bescheid wisse über das, was geschehen ist, könne man dafür sorgen, dass sich dasselbe nicht wiederhole. Anders der Tenor am Nebentisch. Dort arbeiten Enric und Alexandra. Es sei sicher nicht schlecht, die Geschichte ein bisschen zu kennen, findet Enric. An seiner Schule aber werde damit übertrieben und das interessiere niemanden.
Ich pense que trop pousser, ça n'est pas super utile, si ça nous intéresse pas vraiment en fait.
Alexandra pflichtet bei. Sie habe einfach genug von all dem, was doch schon so lange her sei.
Ça m'intéresse pas, ça c'est vieux, c'est trop loin.
Als junger Mensch interessiere sie sich für vieles, fürs Ausgehen, fürs Feste feiern, aber doch nicht für das, was lange her sei.
J'aime bien faire la fête.
Zwischen den Pulten steht der Geschichtslehrer der Klasse, Franck Maillère. Er sei sich bewusst, sagt er, dass sich nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler für den Krieg und die Schlacht in unmittelbarer Nähe interessiere.
Les jeunes, en fait, savent l'histoire grâce à l'école.
Bedauerlicherweise sei es oft ausschließlich die Schule, die der jungen Generation die Augen für die Vergangenheit öffne. In den Familien geschehe häufig wenig. Und auch die französischen Medien würden ihre Aufgabe nicht wahrnehmen.
Aujourd'hui, les médias sollicitent.
Die Medien würden die Jugendlichen zu häufig mit Ablenkungen abspeisen, anstatt sie zum Nachdenken anzuregen. Umso wichtiger sei es für ihn, sagt Franck Maillère, mit seinen Schülerinnen und Schülern etwa Originalbriefe von Frontsoldaten zu lesen oder sie auf das Schlachtfeld zu führen. Gerade dieser Ort mit seiner Emotionalität habe oft eine große Wirkung.
Le champ de bataille, il a un pouvoir émotionnel. Le terrain permet justement de nouer un lien plus intense avec le passé.
Die Schüler würden beispielsweise verstehen, dass der Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit sei und dass man Sorge zu ihm tragen müsse. Allerdings, sagt Franck Maillère, sei der Erste Weltkrieg tatsächlich lange her und die Zeit sei im Kampf gegen das Vergessen ein starker Gegner. Diesem beizukommen und gegen das Verblassen der Erinnerung zu kämpfen, da mache er sich auch als Geschichtslehrer keine Illusionen. Dies werde immer schwieriger.
Le temps est un ennemi extrêmement vigoureux contre lequel il est difficile de combattre et donc cette lutte contre le temps et contre l'amnésie, il est de plus en plus difficile.
Zurück in der Innenstadt, auf der Rue Marcel, dem Ausgangspunkt der Spurensuche. Noch einmal einen Blick hinauf, auf das riesige Siegesdenkmal, auf die Steinpyramide und auf den übergroßen Soldaten, der sein Schwert vor sich in den Boden gesteckt hat. Seit bald 100 Jahren steht er dort oben und lässt seinen Blick über Verdun schweifen, diese Stadt, deren Name untrennbar verbunden ist mit einer der fürchterlichsten Schlachten der Geschichte. Die Hölle von Verdun, eine Spurensuche. Dies war Kontext. Sie können diese Sendung jederzeit auf dem Internet nachhören unter srf.ch/kultur und dann unter Im Fokus Erster Weltkrieg. Dort finden Sie auch eine Reihe von weiteren Sendungen zum Thema, etwa über den Alltag der einfachen Menschen in den Kriegsjahren. Und auch im Kontext in einer Woche geht es um den Ersten Weltkrieg. Dann stellen wir Ihnen Autoren vor, die damals in die Schweiz emigrierten und von da aus ihre Stimme gegen den Krieg erhoben. Kontext am nächsten Montag um 9 Uhr auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Felix Münger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.